Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Was bedeutet die Ausbreitung des Coronavirus im Job? Welche Rechte und Pflichten haben Beschäftigte? Darüber reden wir gleich in Campus und Karriere mit einer Arbeitsrechtlerin. Und auch ein weiteres Thema bei uns ist ein juristisches. Es geht um die Frage, ob der Gesetzgeber angehenden Juristinnen das Tragen eines Kopftuches im Gericht verbieten kann. Wir berichten über das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Mit der Ausbreitung des Coronavirus ist auch Deutschland längst im Krisenmodus angekommen. So müssen in einer Gemeinde in Nordrhein-Westfalen Hunderte in Hausquarantäne. Behörden, Schulen und Kitas bleiben vorsorglich geschlossen. Die mögliche Infektionsgefahr ist ein Thema, privat, aber auch beruflich. Zum Beispiel, wenn eine Dienstreise ansteht oder ich zu Hause bleiben muss, um meine Kinder zu betreuen, die nicht in die Schule oder Kita gehen können. Über all diese Fragen habe ich mit Katrin Bürger gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin und Arbeitsrechtlerin in München. Und ich wollte zunächst von ihr wissen, ob Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu Hause bleiben können, wenn sie zum Beispiel Angst davor haben, sich anzustecken auf dem Weg zur Arbeit oder am Arbeitsplatz selbst.
Die bloße Angst eines Mitarbeiters, dass er sich anstecken könnte, reicht nicht aus, dass er verweigern kann, seine Arbeit tatsächlich auszuüben. Der Arbeitnehmer hat eine Arbeitspflicht, dieser muss er auch nachkommen.
Es gibt ja auch Kita- und Schulschließungen. Dürfen Eltern zu Hause bleiben, um sich um ihre Kinder zu kümmern?
Die Eltern dürfen immer nur dann zu Hause bleiben, wenn das Kind tatsächlich krank ist. Wenn man einfach nur die Betreuung erbringen muss, dann hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber, von der Verpflichtung zur Erbringung der Arbeitsleistung freigestellt zu werden. Also wenn ich niemanden habe, der mein Kind betreut, muss ich mit meinem Arbeitgeber irgendeine Regelung finden, beispielsweise Homeoffice, sodass ich meiner Betreuungsleistung und meiner Arbeitsverpflichtung nachkommen kann.
Kann mir denn der Arbeitgeber, ich sage jetzt mal im Verdachtsfall, auch vorschreiben, mich testen zu lassen?
Das ist eine schwierige Frage, da die ja ins allgemeine Persönlichkeitsrecht eingreift des Arbeitnehmers. Grundsätzlich meine ich, dass man durchaus vertreten kann, dass ein Test zu erbringen ist oder dass eine Unbedenklichkeitsbescheinigung eingeholt werden muss. Man muss sich aber dessen im Klaren sein, dass das natürlich nur eine Momentaufnahme ist. Die Ansteckungsdauer ist relativ lange, beziehungsweise der Zeitraum, in dem ich mich anstecken kann. Wenn ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bringe oder einen Test mache, dann zeigt es ja nur Status an dem Tag, an dem getestet wurde.
Welche Fürsorgepflicht hat denn der Arbeitgeber, eben um Ansteckung zu vermeiden? Also kann ich zum Beispiel erwarten, dass überall Desinfektionsmittel bereitgestellt werden und diese Dinge?
Die Fürsorgepflichten des Arbeitgebers hängen immer davon ab, in welchem Bereich die Arbeitsleistung tatsächlich zu erbringen ist. Wenn wir jetzt auf Ärzte oder Krankenschwestern abstellen beispielsweise, ist die Fürsorgepflicht eine komplett andere, wie wenn ich Arbeitnehmer habe, die in einem normalen Bürobetrieb arbeiten. Grundsätzlich hat der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht gegenüber den Arbeitnehmern, die aber darin bestehen kann, dass er alleine über die Situation an sich aufklärt oder Anweisungen zur Hygiene am Arbeitsplatz ausgibt oder aber auch die Anweisung ausspricht, dass keine Dienstreisen mehr vorzunehmen sind.
Okay, Dienstreisen ist natürlich auch so ein Punkt. Was ist, wenn ich jetzt einen Arbeitgeber habe, der da etwas uneinsichtig ist und sagt, naja, komm, sind ja nicht alle Gebiete in Italien betroffen, kannst du schon noch hinfahren? Wie verhalte ich mich da?
Der Arbeitgeber muss auch bei der Anweisung der Dienstreise immer ein billiges Ermessen berücksichtigen. Das heißt, ich muss mich selber fragen, inwieweit ist es erforderlich für das Unternehmen, dass der Arbeitnehmer diese Dienstreise auch tatsächlich erbringt. Dann muss ich mich fragen, welche Gefährdung besteht für den Arbeitnehmer, wenn er die Dienstreise tatsächlich ausübt. Und die Frage ist, ob der Arbeitnehmer dann die Dienstreise verweigern kann, wenn es in ein gegebenenfalls gefährdetes Gebiet geht. Da ist die Ansicht, dass man das tatsächlich darf, wenn eine Reisewarnung vorliegt. Also in dem Fall darf der Arbeitnehmer die Dienstreise nicht anweisen. Tut er es trotzdem, hat der Arbeitnehmer das Recht, tatsächlich diese Dienstreise nicht anzutreten, ohne irgendeine Konsequenz zu befürchten.
Wenn nun Behörden verfügen, dass Firmen, Kitas und Schulen aus Sicherheitsgründen schließen müssen, wer kommt dann eigentlich für den Lohn auf? Muss allein der Arbeitgeber zahlen oder gibt es Leistungen vom Staat oder der Krankenkasse?
Der Arbeitgeber kommt immer nur dann für den Lohn auf, wenn der Arbeitgeber sich entscheidet, den Betrieb zu schließen. Dann muss er weiterhin den Lohn der Arbeitnehmer tragen. wird das Unternehmen aufgrund einer staatlichen Maßnahme geschlossen, dann obliegt es aus meiner Sicht dem Staat, für Leistungen an die Arbeitnehmer aufzukommen, gegebenenfalls mit einer Regressmöglichkeit bei den Krankenkassen. Das hängt aber ab von der Maßnahme, aufgrund dessen die Schließung tatsächlich erfolgt. Wird der Arbeitnehmer aufgrund einer staatlich angeordneten Quarantäne in die Lage versetzt, dass er seine Arbeitsleistung nicht erbringen kann, dann obliegt es auch dem Staat, den Arbeitnehmer hierfür für die Zeit zu vergüten.
Coronavirus und Arbeitswelt, was Beschäftigte und auch Arbeitgeber beachten müssen. Einige Antworten hat uns Katrin Bürger gegeben. Sie ist Rechtsanwältin und Arbeitsrechtlerin in München. Das Kopftuch am Arbeitsplatz, das war schon häufiger Thema beim Bundesverfassungsgericht. Lehrerinnen und Erzieherinnen im Kindergarten gab das Gericht in Karlsruhe bislang mehr oder weniger grünes Licht. Diesen Berufsgruppen darf das Kopftuch normalerweise nicht verboten werden, es sei denn, es gibt konkrete Konflikte deswegen. Bei Juristinnen in der Ausbildung, also bei der Rechtsreferendarinnen, sieht die Sache anders aus. Da kann der Gesetzgeber in einigen Fällen das Tragen eines Kopftuches durchaus verbieten. Gigi Deppe berichtet über das aktuelle Urteil und wie es sich von früheren Rechtsprechungen unterscheidet.
Immer wieder muss das Bundesverfassungsgericht über Kopftücher entscheiden. 2003 bei der muslimischen Lehrerin Fereshta Ludin legte es sich nicht fest, sagte nur, solche Verbote müssen per Gesetz erlassen werden. 2006 entschied es für eine muslimische Mutter, die einfach als Zuhörerin im Gerichtssaal den Prozess gegen ihren Sohn verfolgen wollte. Der Instanzrichter hatte sie wegen des Kopftuchs aus dem Gerichtssaal geworfen. Das ging nach Meinung der Verfassungsrichter nicht. 2015 dann die nächste spektakuläre Entscheidung. Da legte das Gericht fest, dass bei Lehrerinnen nur dann ein Kopftuchverbot zulässig ist, wenn es konkreten Ärger gibt. Das pure Tragen könne wegen der Religionsfreiheit nicht verboten werden. Denn von dem Tuch gehe für sich genommen noch kein missionierender Effekt aus. Eine Linie, die das Gericht dann auch bei Erzieherinnen in Kitas weitergeführt hat. Bei Rechtsreferendarinnen, also Juristinnen in der Ausbildung, sind die Richter jetzt aber strenger. Wenn diese muslimischen Frauen mal bei Gericht vorübergehend in die Rolle einer Staatsanwältin schlüpfen, sogenannten Sitzungsdienst machen, darf ihnen das Kopftuch verboten werden. Geklagt hat eine junge Muslima aus Hessen, die Jura studiert hat und danach ganz regulär für den juristischen Vorbereitungsdienst verschiedene Berufsbereiche in der Justiz durchlaufen musste. Sie konnte das auch, wurde aber darauf hingewiesen, dass sie bestimmte Aufgaben wegen des Kopftuchs nicht übernehmen dürfe. Grundlage: eine Vorschrift im hessischen Beamtengesetz, die festlegt, dass sich Beamte religiös neutral zu verhalten haben und insbesondere keine Kleidung tragen dürfen, die objektiv geeignet ist, das Vertrauen in die Neutralität zu beeinträchtigen. Die Verfassungsrichter sagen jetzt, die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut, aber hier gäbe es gute Gründe dafür, der jungen Frau den Sitzungsdienst zu verbieten. Den Grundsatz der weltanschaulich-religiösen Neutralität, dass die Rechtspflege funktioniert und dass die Menschen im Gerichtssaal das Recht haben, gerade nicht mit Religion belästigt zu werden. Und in dem Zusammenhang begründen die Richter, warum sie die Sache bei den Rechtsreferendarinnen anders sehen als bei den Lehrerinnen. In der Schule solle sich gerade widerspiegeln, dass es in der Gesellschaft viele verschiedene Glaubensrichtungen gibt. In der Justiz würde der Staat Hoheitsgewalt ausüben, das könne die Bürger viel mehr beeinträchtigen. Deswegen müsse er sich da in Sachen Religion mehr zurückhalten. Die Verfassungsrichter gehen auf die Bedeutung des Kopftuchs ein. Ja, das Kopftuchtragen sei für Muslimas eine wichtige Pflicht. Die Pflicht, ihre Religion nicht zeigen zu dürfen, würde sie härter treffen als Beamte mit einem anderen Glauben. Aber letztlich könne sie ja das Referendariat durchaus durchlaufen. Sie sei nur von einzelnen Tätigkeiten in ihrer Ausbildung ausgeschlossen. Dann setzen sich die Karlsruher Richter noch mit einem Passus im hessischen Beamtengesetz auseinander. Nachdem christliche Beamte wegen der christlichen Tradition in Hessen ihren Glauben mehr zeigen dürfen als andere. Diese Bevorzugung ist schon erlaubt, aber, so die Verfassungsrichter, auch bei Christen ist zu prüfen, ob sie die staatliche Neutralität genügend beachten. Dieser Beschluss zum Kopftuch bei Rechtsreferendarinnen ist übrigens nicht einstimmig ergangen. Ein Richter hat eine abweichende Meinung formuliert. Er findet das Kopftuchverbot unverhältnismäßig und zu streng bei Frauen, die noch in der juristischen Ausbildung sind.
Musik. Über die Lebenssituation von Studierenden wissen wir ja relativ viel, zum Beispiel durch die regelmäßigen Sozialerhebungen der Studierendenwerke. Weniger erfasst dagegen sind die Bedingungen, unter denen Promovierende leben und forschen. Diese Lücke schließt jetzt die bislang größte Promovierendenstudie, NACAPS heißt sie. Die Abkürzung steht für National Academics Panel Study. 20.000 Promovierende haben daran teilgenommen. Durchgeführt hat diese Online-Befragung das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Antje Wegner ist am Berliner Standort des Zentrums Co-Projektleiterin. Frau Wegner, wie bewerten denn die Promovierenden ihre Situation aktuell?
Ja, eigentlich sehr positiv, müssen wir sagen. Das hat auch uns überrascht. Wir müssen aber etwas differenzieren. Und zwar ist es so, dass die Promovierenden mit ihrem Betreuer zu 60% zufrieden oder sehr zufrieden sind. Was aber sehr auffällig ist, wenn wir uns das genauer anschauen, inwiefern fühlen sie sich fachlich unterstützt, emotional, mit Bezug auf das Netzwerken oder auch ihre Karriereplanung, sieht man sehr, sehr große Unterschiede. Und da ist es schon so, fachlich ist die Unterstützung top, auch emotional ist eigentlich alles im grünen Bereich. Aber man sieht, gerade wenn man die Karriereplanung anschaut, da fühlen sich 58% nur gering unterstützt. Ich glaube, das ist schon eine richtige Hausnummer und daraus kann man schlussfolgern, dass die Bemühungen der Hochschulen, sich gerade in diesem Bereich mehr zu engagieren, definitiv in die richtige Richtung gehen.
Wie kommen Sie denn finanziell über die Runden?
Eigentlich auch ganz gut. Auch hier müssen wir wieder einen genauen Blick darauf werfen, wie die Finanzierungssituation im Detail aussieht. Wir können sagen, 60% sind an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen beschäftigt, also haben sozusagen Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiter. Wir sehen, dass 17% über Stipendien finanziert sind. Und wenn wir uns das anschauen, zum Beispiel im Vergleich mit der Situation vor 8 oder 9 Jahren, sind das deutlich weniger geworden. Und das spricht auch nochmal diese Debatte an, sollten Promovierende eher über Stipendien oder sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse beschäftigt sein. Und da würde ich sagen, hat sich auch in den letzten Jahren sehr viel getan, haben wir gesehen. Ein anderer Punkt dabei, der auch häufig in Debatten angesprochen wird, ist die Frage, sollten Promovierende eher in Teilzeit stellen oder in Vollzeit beschäftigt sein? Hier sehen wir sehr, sehr große Unterschiede zwischen den Fachbereichen und diese Unterschiede spiegeln aber auch so ein bisschen ja die Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Beispiel wieder. Und wir sehen da an den Ingenieurwissenschaften sehr häufig Vollzeitstellen, in anderen Bereichen sehr wenig. Also bei der gesamten Finanzierungssituation schlagen Unterschiede zwischen den Disziplinen sehr stark durch. Ein anderer Punkt, der vielleicht auch noch kritisch ist, sind die Vertragslaufzeiten. Insgesamt ist es jetzt wenig verwunderlich, dass wir so einen hohen Anteil an befristeten Beschäftigten unter den Promovierenden haben. Wir reden ja hier nicht über Postdocs. Was aber auffällig ist, dass immer noch rund jeder Vierte einen Vertrag hat, der maximal 12 Monate läuft. Und das ist immer, glaube ich, noch etwas bedenklich für die Planungssicherheit der Promovierenden. Schauen wir dann im Gegenteil auf so die subjektiven Einschätzungen, können wir feststellen, trotz dieser ganzen Schwierigkeiten ist ein Großteil der Promovierenden doch mit der finanziellen Situation zufrieden und das lässt darauf schließen, dass es nicht das ganz große Hindernis ist, die Promotion dann auch abzuschließen.
Was führt denn die Befragten zur Promotion? Also was ist die Motivation, so einen wissenschaftlichen Weg einzuschlagen?
Ja, auch hier, das mag eigentlich wenig überraschen, wenn wir mal die verschiedenen Gründe, die wir untersucht und abgefragt haben, in eine Rangreihung bringen, steht ganz, ganz oben auf der Liste, dass die Inhalte der Promotion als spannend empfunden werden, dass es Spaß macht zu promovieren. Das sagen 3/4 der Promovierenden. Aber die Promotion ist auch nach wie vor wichtig für die Karriereplanung. Da stimmt ungefähr die Hälfte der Promovierenden zu. Aber auch hier lohnt es sich, zum Beispiel in unserem Datenportal nochmal einen Blick auf die Fachunterschiede zu richten. Und da werden Sie dann sehr schnell sehen, dass es in bestimmten Bereichen wie den Ingenieurwissenschaften oder vielleicht auch der Biologie, einige Naturwissenschaften, die Promotion schon ein Abschluss ist, der mehr oder weniger notwendig ist. Und das weil natürlich die individuelle Freude am Promotionsvorhaben eine große Rolle spielt, aber auch der Fakt, dass sie einfach ein notwendiger Schritt für die Karriere insgesamt ist.
Und wie sieht die weitere Karriere dann mit Promotion aus?
Ja, in vielen Fällen leider sehr unsicher, was ein Befund ist, der jetzt auch nicht neu ist in unserer Studie, sondern eigentlich schon gut bekannt, dass ungefähr ein Drittel eigentlich noch gar nicht so genau weiß, wie es nach der Promotion weitergeht. Wollen sie in der Wissenschaft bleiben oder nicht? Und das gibt einem auch zu denken. Also mit der Promotion ist sozusagen die Entscheidung für eine wissenschaftliche Karriere oder gegen eine wissenschaftliche Karriere noch gar nicht abgeschlossen.
Was wünschen Sie sich denn, was am Ende mit diesen Daten, die Sie jetzt erhoben haben, passiert?
Ja, zum einen kann ich schon mal sagen, ich glaube, wir sollten uns langsam verabschieden von der Rhetorik des Promovierenden als unbekannten Wesen. Und auch wenn die amtliche Statistik jetzt noch nicht so ausgereift ist, dass wir bis auf die dritte Nachkommastelle unsere Zahlen absichern können, ist jetzt eine Datenbasis da, die von verschiedenen Personen in der Hochschulwissenschaftspolitik, an den Hochschulen selbst, auch die Promovierenden können unsere Zahlen sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn diese genutzt werden, um wirklich eine offene Debatte auf einer sachlich fundierten Grundlage damit geführt werden kann und man nicht, wie häufig es geschehen ist in der Vergangenheit, auf der Basis anekdotischer Evidenz operieren muss. Und wir würden uns auch freuen, wenn die Hochschulen und auch die Promovierenden unsere Studie weiterhin unterstützen, sodass wir dann in einigen Jahren auch Trends ablesen können. Also nicht nur die aktuellen Zahlen haben, sondern dann auch eben weiterhin monitoren können, was tut sich da eigentlich in der Promotionslandschaft, und wir dann weiterhin berichten können, wie verändert sich die Finanzierungssituation, haben bestimmte gesetzliche Änderungen einen Erfolg gehabt. Das wären wirklich Ziele, die uns wichtig wären, und dazu wollen wir auch unseren Beitrag leisten.
Das wünscht sich Antje Wegner. Sie hat uns hier in Campus und Karriere die Ergebnisse der bislang größten Promovierendenstudie vorgestellt. Die Daten finden Sie übrigens auf der Seite vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, das die Studie durchgeführt hat. Vielen Dank, Frau Wegner.
Besten Dank.
Englisch lernen ist eine Selbstverständlichkeit. Französisch oder Spanisch nicht ungewöhnlich, aber Polnisch gilt als ziemlich schwer und ist nicht sonderlich beliebt. Entlang der deutsch-polnischen Grenze allerdings wären Kenntnisse der Sprache des Nachbarn schon nützlich. Doch es fehlt an vielem, von Lehrbüchern und Unterrichtsmaterialien bis zu Lehrkräften. Ein gemeinsames deutsch-polnisches EU-Projekt will Abhilfe schaffen. Polnisch liegt nahe, heißt es auf deutscher Seite, und Wolfgang Heidelk stellt es vor.
Uwaga, głośno.
Jeden, dwa, trzy.
Die AWO-Kindertagesstätte Inselspatzen in Ahlbeck auf Usedom. Jede Woche eine Dreiviertelstunde Polnisch in der Vorschulgruppe mit Pädagogin Katarzyna Jonczyk. Das Zählen klappt schon.
Dzisiaj porozmawiamy sobie. Zobaczcie tutaj.
Heute geht es um das Thema Winter. Kinder malen eine Schneemannfigur aus. Katarzyna Jonczyk spricht ausschließlich Polnisch. Spontan greifen die Kinder ihre Worte auf. Mit dem Gruppenraum ist Dr. Anna Mruz, Fachdidaktikerin von der Universität Greifswald, die das Projekt wissenschaftlich begleitet. Spielend in die Sprache eintauchen, darum geht es.
Wirklich durch Touchen, also oder Spiel mit einem Matsch, dass es dann wirklich die ganze Haut reagiert und alle möglichen Sinne, auch Augen, Ohren. Und das bildet einfach neue neuronale Wege im Gehirn. Und dadurch ist der Spracherwerb so effektiv.
Diese Methode überfordert die Kinder nicht, meint Anna Mruz. Über 50 Kitas, Grundschulen und weiterführende Schulen sind beteiligt an dem Projekt Nachbarspracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss. Diesseits und jenseits der Grenze in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und in der Uckermark, auf polnischer Seite im nahegelegenen Stettin. Über 2 Millionen Euro EU-Mittel werden dafür in 3 Jahren ausgegeben. Auch gemeinsame Fortbildungen für deutsche und polnische Pädagogen gehören zum Programm. In der Kreisverwaltung Vorpommern-Greifswald war es Julia Bartels, die das grenzüberschreitende Projekt mit auf den Weg gebracht hat.
Das heißt, dass man Polnisch und Deutsch in der Kita beginnt lernen kann und dann aufeinander aufbauen bis zum Schulabschluss. Und das ist was, was auch in Polen noch nicht so etabliert ist, dass man sagen kann, ich gehe in die Kita, ich lerne ohne Unterbrechung Deutsch bis zum Schulabschluss. Und das ist unsere gemeinsame Herausforderung. Nur, dass wir auf der deutschen Seite ganz woanders, auf einem ganz anderen Niveau, auf einem geringeren Niveau anfangen.
Dzień dobry.
Polnischunterricht in der 2. Klasse der Grundschule in Heringsdorf, auch auf Usedom. Lehrer Andrzej Wobodzinski hat heute eine fiktive Arztsprechstunde eröffnet. Finn tut der Kopf weh. Die Kinder haben Spaß an dem Spiel. Auch die Heringsdorfer Grundschule ist an dem EU-Polnisch-Projekt beteiligt. Für den Unterricht fehle es aber an passenden Lehrbüchern, beklagt Wobodzinski.
Ich gucke ganz neidisch auf die Lehrwerke in Englisch oder in Französisch. Hier bei uns gibt es nur ein einziges Buch, das ist bereits 9 Jahre altes Buch. Nach und nach habe ich meine Materialien entwickelt und jetzt im Rahmen des Projektes werden neue Materialien entstehen und vielleicht irgendwann in der Zukunft sogar ein Lehrwerk.
Im Rahmen des aktuellen EU-Projekts wird eine E-Learning-Plattform aufgebaut. In Heringsdorf ist der polnische Unterricht freiwillig. Etwa 2/3 der Kinder nehmen daran teil. Dass Polnisch auch geografisch sehr nahe liegt, stärkt die Motivation.
Also ich fahre ja auch immer mit meiner Mama und Papa nach Polen, weil wir da tanken immer. Und ich kann dann immer sagen, welche Säule wir hatten. Und Papa kauft mir dafür dann immer ein Eis.
Ein Freund ist von mir halb auch polnisch, aber kann halb Deutsch reden. Und mit denen kann ich dann manchmal auch private Sachen dann reden, wenn ich Polnisch kann.
Vielleicht, so die Hoffnung der Initiatoren, kann das Projekt helfen, die Sprachbarrieren abzubauen und nach im strukturschwachen Vorpommern für engere Kontakte in die prosperierende Großstadt Stettin gleich hinter der Grenze sorgen. Das EU-Projekt geht im Juni zu Ende. Eine Fortsetzung ist geplant. Katarzyna Jonczyk aus Swinemünde würde jedenfalls auch nach dem Ende des Projekts gern weiter den Kleinsten in der Albecker Kita die polnische Sprache nahebringen.
Und manchmal sagen die Kinder zu mir, Kasia, ich kann schon Polnisch. Wieso denn? Naja, ich verstehe dich. Ich kann einfach Polnisch, so wie du. Das macht Spaß.
Die Serien des Monats, die gibt's gleich bei Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.